Attention.
Geht es ein bisschen leiser da hinten und können wir vielleicht näher zusammenrücken? Da muss ich nicht so schreien. Danke, ganz lieb. Wir fragen einfach Möden, gell? Vor uns singen wir also die Big Show. Erstmals erbaut 2005, dann gleich wieder zerstört, wieder Instandsetzung bei Sportradio 360 im Jahr 2011. Was? Für wen wollt ihr wissen? Ja, ich auch. Aber wurscht. Baumeister nicht eindeutig zuzuordnen, aber Einflüsse aus Wien, Boston, Los Angeles, Hannover und München nicht zu leugnen. Was? Die nächste Gruppe ist schon da. Alter. Na, dann schleichen wir uns heute. Vorher aber die Big Show. Jetzt.
Die Big Show 739, Sportradio 360. Unser heutiges Programm, heute nur kurzer Hinweis, es hat auch liebe Post gegeben vergangene Woche von Hörern, die gesagt haben, ja okay, dann sind es halt 3 oder 4 Teile bei der Big Show. In diesem Fall werden es heute 4 sein, weil ich 14 unterschiedliche Kapitel habe. Und apropos liebe Post, es gab auch ein paar Leute, die entweder direkt über PayPal, producer@sportradio360.de, uns eine kleine Spende zukommen haben lassen oder noch besser nach der Bankverbindung gefragt haben, die ich natürlich gerne weitergebe. So, also, was ist heute los? Alexi Menüsch und Toni Tomic, 2 Fußballteile zu Beginn, danach ein ausführliches und witziges Interview mit Götzi. Okay, Götzi ist immer Gast, aber wir haben Silvio Heinevetter. Ich möchte sagen, eine Torwartlegende im Handball am Start. Das ist der erste große Teil. Dann Cut. Und im zweiten Teil geht es mit Michael Körner zunächst um die FIFA-Granden und nicht nur um die und danach aber auch um den europäischen Basketball. Wir brechen es dann runter, kleines Zwischenspiel mit Axel Goldmann, der mir vor allen Dingen mal erklärt, warum es bei diesen Fanprotesten überhaupt en detail geht. Und dann, letzte Woche hatten wir den ersten Teil und das war großartig und der zweite Teil mit Jens Vogt des Interviews ist ebenso gut. Das ist der zweite große Komplex. Dritter Komplex, Teil 7 dann also schon. Formel 1 mit Stefan Edel und Stefan der Voice Heinrich. Irgendwie bitter for Downer, möchte ich sagen, dieses Finale, aber wir sprechen drüber. Danach der nächste prominente Gast, der dritte nämlich. Vier-Schanzentournee-Gewinner 2-mal. Olympia-Bronzemedaillengewinner. Skisprung-Weltmeister Andi Goldberger ist am Start, hat mich wirklich sehr gefreut und der ist super, super Typ, Andi Goldberger, was natürlich auch für Lukas Zara und für Corbinian Eisenberger gilt, die in diesem dritten Komplex dann zuerst den alpinen Skisport und dann noch den Biathlon besprechen. Haken dran und unser letzter Teil ist natürlich auch wieder pockstark, die NFL, der NFL Rundown mit Andreas Renner, danach Heiko Olderb und Jürgen Schmieder. Wir haben uns in dieser Woche komplett auf Thomas Müller und die MLS konzentriert. Danach The Remains of the Week und hinten raus noch Tennis. Ein Anruf bei Günter Bresnik um Teneriffa. Auch das kann man sich anhören. Also, auf geht's. Es ist die Big Show 739. Wir legen natürlich los mit dem Fußball und das heißt in dieser Woche zum einen mit Toni Tomic. Am Sonntag haben wir ihn noch an der Seite von René Adler gesehen bei Sky beim Topspiel um 17.30 Uhr. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen.
Und Alexi Menüsch haben wir nicht gesehen in letzter Zeit. Leider, weil wir zu wenig Fernsehen bzw. Stream schauen. Aber ich freue mich sehr, dass Alexi auch jetzt in der Früh ein paar Minuten Zeit hat. Guten Morgen, Alexi.
Guten Morgen allerseits.
Wir kommen gleich zur WM-Auslosung und what does it all mean for Croatia und für die Franzosen, die Norweger ausgefasst haben. Aber Toni, und ich bin mir sicher, Alexi hat auch eine Meinung dazu, die ganze Causa Mo Salah. Und da gibt es ja dieses schöne Englische, es ist nicht mal ein Sprichwort, aber diesen einen Satz, that escalated quickly. Was oder war es gar nicht so schnell, aber im Moment habe ich den Eindruck, Toni, es ist jedes Porzellan zerbrochen, es führt kein Weg zurück. Wie ist dein Eindruck?
Ja, also ich glaube, wenn man sich's jetzt so anschaut, dann schon. Wobei, du weißt ja, wie das ist. Auch im normalen Leben kann man wieder zusammenkommen und Wege führen wieder zusammen. Es war sicherlich eine überhitzte Reaktion aus der Emotion heraus, ein Interview zu geben. Sicherlich vielleicht auch sogar gesteuert, nicht unbedingt bedacht, aber auch logisch, dass der Verein oder beziehungsweise der Trainer reagieren muss. Und ich glaube, das hat Liverpool relativ gut gehandelt, dass man jetzt sagt, okay, man spricht jetzt nicht unbedingt von einer Disziplinarmaßnahme, aber man lässt ihn jetzt einfach mal raus, dass sich vielleicht auch ein bisschen auch der Kopf abkühlt. Problem ist halt einfach, dass man jetzt nicht so richtig in die Zukunft schauen kann. Jetzt ist ein Spiel noch zu Hause. Es wird natürlich viel gemunkelt. Es könnte das Abschiedsspiel sein. Ich glaube schon, dass man jetzt nicht daran denkt, Mo Salah aus dem Verein zu jagen. Aber Fakt ist natürlich auch, dass Mo Salah einfach nicht mehr der Mo Salah ist, wie man ihn vor noch 12 Monaten kennt oder vor 24 Monaten. Er hat stark abgebaut. Ich habe mich selbst davon überzeugen können in der vergangenen Woche, als er eingewechselt wurde gegen Sunderland live vor Ort. Kein einziges Duell mehr gewonnen. Seine Zahlen sind dramatisch in den Keller gegangen, gerade was die 1-gegen-1-Duelle angeht. Dass sich die Dynamik des Spiels innerhalb der Mannschaft auch so verändert hat, nicht unbedingt zum Vorteil von Salah. Aber was mich an der ganzen Geschichte stört, ist, dass Mo Salah, wenn es komischerweise nicht gut für ihn läuft, dann immer vor die Presse tritt und dann immer solche Interviews gibt, aber sich als Leader und als Bestverdiener im Team nie hinstellt, wenn es auch mal gut läuft. Ich kann mich davon Woche für Woche überzeugen. Ein Kapitän wie Van Dijk, der stellt sich dann halt der Presse auch immer, sei es jetzt Niederlage, Unentschieden oder Sieg. Das tut Mo Salah nicht, sondern er rennt immer vor die Presse,
Wenn
wenn
ihm
es
was nicht passt.
irgendwie, wenn ihm was nicht passt. Und insofern, das finde ich einfach kein guter Stil von einem Führungsspieler und von einem verdienten Spieler, von dem er natürlich auch weiß, dass man 400.000 pro Woche einsteckt. Und dafür dann auch wenig bietet. Also insofern, ja, also ich glaube nicht, dass es da das letzte Wort gesprochen ist. Ich denke schon, dass die Wege wieder zurückführen. Aber dann ist er erstmal weg beim Afrika Cup und dann mal schauen, was im Januar so passiert. Transferfenster geht auf. You never know.
Ja, Alexi Mo Salah hat, glaube ich, in dem Interview auch gesagt, dass er sich diesen Stammplatz verdient hätte. Also ich paraphrasiere hier, aber ich glaube, so von der Quintessenz hat er gesagt, ich habe mir diesen Stammplatz verdient. Du schaust so lang schon Fußball. Man verdient sich keinen Stammplatz, nicht in der Premier League. Und auch nicht wahrscheinlich in der Ligue 1 und auch nicht in Deutschland. Wenn es einen gibt, der besser ist als du, dann spielt da jemand. Oder kannst du das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, wenn Mo Salah sagt, also ich habe dem Club so viel gegeben, verdammt nochmal, ich möchte einen Stammplatz haben.
Der Einzige, der eine Stammplatzgarantie hatte, das war Jürgen Klinsmann beim FC Bayern damals. Vielleicht der größte Fehler der Vereinsgeschichte des deutschen Rekordmeisters. Also Mo Salah spielt einfach das Jahr zu viel bei Liverpool und der kommt damit nicht klar, dass er einfach nicht mehr so konkurrenzfähig ist und dass er den Stammplatz fordert. Wurde ihm wohl versprochen. So hat er es auch zwischen den Zeilen andeuten lassen bei einem Gespräch mit Arne Slot zu Beginn der Saison. Und deswegen tauschen beide mittlerweile kein Wort mehr miteinander. Und wie ihr beide sagt, ja, wenn es ihm richtig schlecht geht, dann tritt er vor die Presse. Man weiß ja, es gibt in der Premier League keine Mixzone, aber nach dem unentschiedenen Leeds am Samstag trat er vor der Presse und der arme Pressesprecher an dem an, der wurde immer blasser. Das war der Wahnsinn. Er hat gelitten. Da wäre ich ungern an seiner Stelle gewesen, weil hat sich gedacht, was erzählt er bloß und das kommt alles auf mich zu. Aber ich gehe fest davon aus, dass er den Verein wechselt im Winter nach Saudi-Arabien, wo sonst, ja. Also er kann ja nicht zu Barca, Real oder Bayern wechseln. Sowieso nicht für 500.000 netto die Woche. Und ja, ist ein trauriges Ende, aber wie gesagt, wenn man ein bisschen vernünftiger gewesen wäre, im letzten Sommer hätte man da die Segel gestrichen, vor allem in einer Zeit, wo Liverpool eine Art Revolution im Kader veranstaltet hatte. Das war der beste Zeitpunkt, um ein positives Ende, weil so oder so wird er als Legende bei Liverpool bleiben, aber mit einem faderen Beigeschmack.
Wenn ich mal da ganz kurz einhaken darf, ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich habe in der vergangenen Saison überlegt auch, dass Liverpool den Fehler macht, ehrlich gesagt, mit ihm zu verlängern. Aber jetzt momentan hat sich die Position einfach verändert. Jetzt ist momentan Liverpool auf der Fahrerseite oder auf dem Fahrersitz und Mo Salah ist nur noch auf dem Beifahrersitz. Das heißt, der Vertrag läuft jetzt noch 2 Jahre. Die können Ablöse verlangen und auch generieren, was sie im Sommer nicht bekommen hätten, weil ja sein Vertrag ausgelaufen ist und er ja sozusagen alle Karten in der Hand hatte.
Okay. Und jetzt fahren Sie nach Mailand, Alexi, gewinnen dort mit 1-0. Und das Einzige, was ich von diesem Spiel mitbekommen habe, ist ein italienischer Aufschrei, weil ein deutscher Schiedsrichter nach einem Foul an einem deutschen Spieler, an Florian Wirtz nämlich, einen Elfmeter gepfiffen hat, der dann ausschlaggebend war. Aber ist das einfach einer der schönen Zufälle, dass es dann läuft, Alexi, wenn, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, ich habe nichts davon gesehen, muss ich sagen, aber ich finde es natürlich schon nicht lustig, aber interessant. Inter Mailand hat ja sehr gut gespielt bis jetzt. Jetzt ist Mo Salah nicht dabei. Glaubst du, dass das vielleicht sogar zum Teambuilding ein kleines bisschen beiträgt?
Zwischen dem deutschen Spieler und Wirt, meinst du? Oder meinst du die Reaktion
Der Reaktion der Mannschaft, dass die Mannschaft jetzt ein bisschen, okay, jetzt haben wir das im Grunde genommen geklärt und jetzt wachsen wir vielleicht ein bisschen mehr zusammen.
Ja, vor allem standen die massiv unter Druck gegen eine Mannschaft, die in der Champions League, glaube ich, noch keinen Punktverlust hatte bisher. Und dann gewinnen die gleich in Mailand, das macht nicht jeder. Und das zeigt auch, dass das Slot in der Mannschaft noch bei einigen Spielern zumindest noch ankommt und dass er noch eine Chance verdient hätte. Ich glaube, wenn Liverpool unter den ersten 8 kommt, und das ist noch möglich, und dann wird er wahrscheinlich doch über den Winter hinaus bleiben. Es gibt immer wieder so Reaktionen von Liverpool. Du denkst immer, ja, die stehen jetzt vorm Aus oder der Trainer steht vorm Aus, so wie Alonso bei Real. Dann gibt es aber eine Reaktion bei Liverpool im Gegensatz als die Madrilenen und das ist schon stark mental. Aber ich habe auch nur eine Zusammenfassung gesehen, weil ich habe am Dienstag das Spiel des Jahres zwischen Monaco und Galatasaray angeschaut, in voller Länge.
Also ich habe das Spiel gesehen, komplett über 90 Minuten und ich muss sagen, dass Liverpool wirklich auch mal wieder nach langer Zeit zu Null gespielt hat. Das heißt, defensiv stabil war, vielleicht habe 2-3 Chancen gegen so eine klasse Mannschaft, die kannst du wahrscheinlich nicht komplett rausnehmen, wenig zugelassen hat. Und Fakt ist, dass es das vierte Spiel ohne Mo Salah in der Startelf war, heißt also, die haben alle 4 Spiele nicht gewonnen. 2 Siege, 2 Unentschieden. Klar kann man sagen, jetzt unentschieden gegen Leeds, unentschieden gegen Sunderland. Aber Sunderland ist ein guter Aufsteiger. Denke, das ist insgesamt, und das ist sicherlich auch dann der Grund, warum Salah rausgelassen wurde, eher der defensivere Ansatz. Schlecht Fußball gespielt haben sie nicht mehr. Normalerweise darfst du den Elfmeter nicht geben. Normalerweise muss das Spiel auch unentschieden ausgehen. Aber gut, in dem Fall war es halt einfach so, dass er Zweier dann einfach Geschenke verteilt hat.
Ich halte Felix Zweier nicht für einen guten Schiedsrichter. Das ist nur als kleiner Einschub meinerseits. Alexi, wenn du Real Madrid schon ansprichst, das ist das Nächste, was mich überrascht. Ich dachte echt, Xabi Alonso passt da drauf, wie der Deckel auf einen Topf. Besser geht's gar nicht. Aber irgendwie die Nachrichten aus Madrid, und du liest sie noch viel genauer als ich, aber was ich da so lese, ist, dass Teile der Mannschaft mit ihm nicht klarkommen, dass die Mannschaft angeblich gegen ihn spielt, dass er sich mit Vini Junior gleich zu Beginn verschissen hat. Okay, vielleicht muss man es mit irgendjemand anecken. Bist du überrascht, Alexi, dass das so schnell eskaliert, auch da? Weil die waren ja, glaube ich, 5 Punkte vor Barcelona. Und jetzt sind sie 4 Punkte hinter Barcelona.
Erst einmal hältst du genauso viel von Felix Zweier wie ich vom VfB-Torwart Alexander Übel.
Nein, von dem dachte ich aber, dass er immer noch der beste Torwart ist, bis ich das Spiel gegen die Bayern jetzt gesehen habe am Samstag. Und dann
hast du nie ein Spiel von dem in Monaco gesehen, der war der schlechteste Torwart der Liga, meine Witz. Also ich verstehe nicht, wie man so einen Torwart überschätzen kann.
Unfassbar. Wie ihr schön zwischen den Themen wechseln könnt, finde ich.
Ja, das auch. Geh mal Madrid, Alexi, Madrid.
Ja, das musste ich einfach raus. Ich bin schon überrascht, dass das so schnell geht, aber ja, ihr seid auch lustig. Real Madrid ist nicht Leverkusen ist nicht Real Madrid. Ihr habt nur das Bild von Alonso in Leverkusen, wo alles so fantastisch lief. Aber ja, er scheint irgendwie orientierungslos zu sein, auch was seine taktischen Maßnahmen betrifft. Und ich hätte schon gedacht gestern, wie gesagt, wie Liverpool bei Inter, dass da eine Trotzreaktion kommt. Aber dann, als die Nachricht kam, Mbappé kann nicht angreifen, kann nicht starten. Natürlich hat er auch viele Verletzte, schlechte Stimmung in der Mannschaft. Sehr, 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 sehr schwierig. Und er ist noch nicht so reif als Trainer, muss man auch sagen. Vielleicht kam Real doch noch ein Stück zu früh. Vielleicht wäre eine Zwischenstation zwischen Leverkusen und Real besser gewesen. Ja, aber heute lachen sich alle in die Fäuste in München. Sie wollten ihn unbedingt haben. Das war die höchste Priorität. Und dann holen sie den Trainer Nummer 8 oder 9. Und bei dem läuft es wunderbar. Und beim Spanier nicht. Ich bin gespannt, ob die wirklich die Reißleine ziehen. Scheinbar ist Florentino Perez aus Madrid zu hören richtig genervt von der Situation, von der, ja, auch von der, was die Spieler zeigen auf dem Platz. Also spielerisch, die leistungsmäßig ist einfach unzufriedenstellend und das passt ihm überhaupt nicht. Und man kennt ihn auch, er kann sehr konsequent, sehr schnell handeln. Und deswegen hoffe ich nur für Real, weil es gab ja das Gerücht, der stand schon, dass eine Rückkehr von Tonis Lieblingstrainer aus von Benfica Lissabon vielleicht doch zurückkommen könnte. Aber das, glaube ich, wird nur ein Märchen bleiben. Aber es ist schon schade, wenn Alonso so früh gehen muss. Vielleicht hätte er noch eine Chance verdient, ein bisschen geduldiger sein in Madrid. Aber es ist einfach immer schon so gewesen und Alonso ist halt nicht Sisu.
Ich habe das Spiel gestern gesehen und ich habe das Spiel gestern über 90 Minuten gesehen und ich muss sagen, Real Madrid hat nicht unbedingt gespielt wie eine Mannschaft, die jetzt nicht mit dem Trainer im Clinch liegt. Da war mehr drin als ein 1-2, ehrlich gesagt. Die hatten auch richtig gute Möglichkeit, den Punkt nachvollziehen und das ist sicherlich auch mittlerweile durchgedrungen, dass Florentino Perez eigentlich ein Präsident ist, der gerne mal halt den Daumen nach oben oder nach unten senkt und relativ schnell auch. Ich glaube auch, wenn er merkt, dass es ihm zu viel ist, Theater, dann wird er da die Handbremse ziehen. Was man jetzt so aus Madrid hört, angeblich würde er noch dieses Alavés-Spiel am Wochenende bekommen. Weiß nicht, das ist jetzt auch alles Spekulation. Es ist schon interessant, wie man gut in die Saison starten kann mit einer richtig guten Mannschaft und dann komplett in den letzten Wochen abschmieren kann. Aber es ist sicherlich auch so, dass wie Alexis gesagt hat, dass Leverkusen, ich glaube, das Umfeld in Leverkusen war für Alonso einfach besser zu handeln als in Real, weil da hast du es jetzt erstmal mit richtigen großen Stars zu tun. Und es ist halt einfach nicht so normal für einen jungen Trainer, sich mit ganz großen Stars oder mit Sternchen auch, die denken, sie wären Stars, rumzuschlagen.
Ganz kurz. Auch die Frage, Jungs, wo er stehen würde ohne den besten Stürmer der Geschichte gerade.
Da ist er wieder. Ja, da ist er wieder. Ich wusste das.
Du meinst, ohne Karim Benzema meinst du?
Oh nee, bitte nicht.
Ich habe jetzt nur für den ersten Teil letzte Nachfrage bei dir, Alexi. Ist denn Sisu oder wäre Sisu überhaupt verfügbar? Hast du mir oder uns nicht gesagt oder steht es nicht fest, dass Sisu Didier Deschamps nachfolgen wird als Nationaltrainer nach der WM 2026?
Genau, nach der WM. Also er hätte noch Zeit für 7 Monate.
Ah, okay, für ein halbes Jahr wird es noch gehen.
Okay. Aber er lebt nach wie vor in Madrid, ist dort sehr, sehr glücklich. Er kümmert sich um seine Jungs, die auch Profis sind zum Teil. Aber es wird, glaube ich, wie man so hört, im Frühjahr bekannt gegeben, dass er Nachfolger von Didier Deschamps wird. Und deswegen fokussiert er sich auf diese neue Aufgabe, die schon schwer genug sein wird für ihn. Weil viel Druck.
Okay, gut. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause mit Alexi Menüsch und mit Toni Tomic und schauen uns dann mal an, was die Auslosung der WM sportlich gebracht hat. Das atmosphärische Debakel bespreche ich danach mit Michael Körner. Kurze Pause.
Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 739, Toni Tomic und Alexi Menüsch sind in der Leitung und die deutsche Gruppe, die lassen wir mal außen vor. Schauen wir mal auf zwei Länder, die euch natürlich auch sehr nahe liegen und fangen wir vielleicht mit dem regierenden Vize-Weltmeister an, der beste Stürmer aller Zeiten war es, glaube ich. Nee, es war nicht der beste Stürmer aller Zeiten, es war der längst vergessene Stürmer von Eintracht Frankfurt, der die Franzosen fast auch in Katar zum Weltmeistertitel geschossen hätte, in der allerletzten Minute. Aber Alex, ich bin mit meinem Sohn vorm Fernseher gesessen und habe gesagt, bitte nicht Norwegen, bitte nicht Norwegen, wir wollen nicht Norwegen, also Österreich. Und dann ist es zum Glück Algerien geworden. Die Norweger spielen jetzt in einer Gruppe mit den Franzosen. Und wie groß ist Panik angebracht? Oder ist dieses System, dass auch die acht Gruppendritten, die acht besten Gruppendritten aufsteigen, so durchlässig, dass man sich in Frankreich um die Vorrunde überhaupt nicht kümmert?
Erst einmal muss man sagen, es war immer die Rede davon, dass Didier Deschamps bei Auslosungen, er ist ja schon seit 14 Jahren Nationaltrainer, immer Glück hatte. Immer. Mhm. Und diesmal bekommt er zu seinem Abschied die Todesgruppe. Du sprichst von Norwegen, aber in Frankreich, ja schon, also Norwegen und Senegal. Senegal ist dann wie für euch Österreich gegen Deutschland. Das heißt, dass immens viel Druck auf Frankreich stehen wird. Frankreich, Senegal, könnt ihr euch erinnern, oder? Wir haben 2002, erstes Spiel. Ja. Frankreich Titelverteidiger, Ende 0-1. Und am Ende ist Frankreich ausgeschieden nach drei Spielen und kein einziges Tor, obwohl man in den eigenen Reihen den besten Torschützen aus Italien, mit Trezeguet, aus England mit Henri und aus Frankreich mit Djibril Cissé hatte. Klammer zu, deswegen ist man sehr vorsichtig und Senegal gilt schon als noch stärker, weil man gegen Senegal viel mehr zu verlieren hat als gegen Norwegen. Und deswegen gilt Senegal als Angstgegner Nummer 1. Natürlich dann kommen die Norweger mit Haaland und Co. Aber dass so eine schwere Gruppe gleich Frankreich erwischt, das war Didier Deschamps bisher nie passiert. Und deswegen war er relativ, ja nicht sauer, aber betrübt, weil erst einmal Usbekistan gezogen wurde, sollte dann genau. Frankreich gehen und dann wegen der Regelung musste mit Norwegen tauschen, weil ich glaube, in der Usbekistan-Gruppe wären drei Europäer gewesen von vier Mannschaften, das wäre zu viel, wäre nicht das Reglement Komfort und deswegen musste Usbekistan rüber und Norwegen zu Frankreich. Und das war schon jede Chance Pech, auch nur seine Gesichtszüge sehen, das war schon sehr andeutend. Aber klar, es wird nicht einfach und gleich erste Spiel gegen Senegal, da steht man massiv unter Druck und die Senegalesen werden laufen wie nie zuvor. Und deswegen werden zwei sehr schwierige Aufgaben für den Weltmeister 2018.
Ja. Jetzt, Toni, gibt es ja dieses System, das wir vom Tennis auch kennen. Du bist ja auch ein großer Freund des Tennissports, mit diesen vorgesetzten Teams quasi, dass wenn die ihre Gruppe gewinnen, also die Franzosen und die Engländer an 3 und 4 gesetzt, Argentinien und Spanien an 1 und 2, wo wir dann wissen, wenn diese vier Nationen ihre Gruppen gewinnen, ihre Spiele gewinnen, können sie frühestens im Halbfinale aufeinandertreffen. Bist du ein Freund des Ganzen? Oder wäre es nicht auch hübsch, wenn zum Beispiel England Gruppenzweiter würde? Hinter Kroatien, versteht sich. Damit da
natürlich, selbstverständlich. Damit
da ein kleines bisschen Bewegung reinkommt. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde es natürlich gut, dass wir nicht ein Sechzehntelfinale haben können. Wir könnten ein Sechzehntelfinale haben, Argentinien gegen Spanien, glaube ich. Weil wenn Österreich in der Gruppe Zweiter werden sollte und Spanien gewinnt die Gruppe, dann wäre das tatsächlich das Treffen. Aber wenn alles nach vorn geht, dann hätten wir diese ganz, ganz großen Spiele erst im Finale. Wie gefällt dir dieses System jetzt mal generell, bevor du vielleicht auch ein Wort zu Norwegen sagst, zu Haaland und die Furcht der Franzosen und dann natürlich zu den Kroaten?
Du hast nicht alles ein Wort sagen muss, für jetzt vier Themen sogar. Also erstens mal wollte ich sagen, dass ich generell gar kein Freund bin von dieser komplett aufgeblasenen WM, weil du hast es gesagt, selbst diese Konstellation, dass du als Dritter, das ist ja ein Auffangnetz letztlich, ich glaube, dass man sich in Frankreich oder in großen Nationen keine Sorgen machen muss. Ich kann natürlich verstehen, dass es auf den ersten Blick wie eine Todesgruppe erscheint, aber das würden die Engländer wahrscheinlich auch sagen mit ihrer Gruppe. Du kannst immer noch selbst mit 3 oder mit 4 Punkten weiterkommen, wenn es jetzt mal ganz beschissen läuft in der, klar, du kannst im Fußball immer auch mal 2 Spiele in der Gruppe verlieren, aber ich denke, da ist immer noch die Hintertür so weit offen, dass du trotzdem noch reinrutschen kannst. Bin aber ein Freund, ehrlich gesagt, davon, dass auch im Achtelfinale mal Spanien gegen Argentinien stattfinden soll. Also beim Tennis kann man es natürlich so und so sehen. Auf der anderen Seite, das ist natürlich ein Individualsport, auf der anderen Seite ist es ein Teamsport, wo du halt einfach auch mal bei so einer Gruppen-WM oder Gruppen-EM einfach mal vielleicht keinen guten Start hast. Und es gab bislang auch immer in der Historie, in der WM-Historie große Spiele. Jetzt im Achtelfinale siehe WM 1990 Argentinien gegen Brasilien, weil es einfach bei Argentinien nicht so gut lief in der Gruppe. Und trotzdem hat diese Mannschaft es dann ins Finale geschafft. Also es gibt immer Wege und Konstellationen, gewisse Turniermannschaften. Zu Haaland muss ich sagen, ich habe das Spiel gegen Italien über 90 Minuten gesehen und hatte eh schon ein Gefühl, dass sie das Spiel gewinnen werden. Was für einen großen Schritt die Norweger spielerisch gemacht haben, hat mich wirklich verblüfft. Insofern glaube ich sicherlich nicht, dass es eine einfache Konstellation werden wird für Frankreich. Und was war das vierte Thema, was du mich
gefragt hast? Sag noch ein Wort zur Kroatien-Gruppe. Also Kroatien-Gruppe.
Ja, also ich habe ja das Interview von Thomas Tuchel gehört, der, also überraschenderweise wusste ich jetzt gar nicht, der gesagt hat, dass Panama auf Rang 30 der Weltrangliste steht, heißt also relativ weit oben. Ghana soll ja irgendwie so bei 70, 75 liegen. Also wenn das der Fall ist, dann wundere ich mich natürlich, warum Ghana so weit abgerutscht ist. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, bei den afrikanischen Mannschaften ist es so, dass man jetzt auf den ersten Blick sagt, ja, das sind sicherlich große Fußballnationen, also auf Afrika bezogen, also heißt Kamerun zum Beispiel, Ghana oder Senegal, aber man muss immer natürlich gucken, wie die mannschaftlich funktionieren. Die haben sicherlich 3, 4, 5 gute Individualisten drin, aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie eine gute Mannschaft sind. Insofern halte ich jetzt, also Ghana ist ein machbarer Gegner, denke ich auch Panama. Auf den ersten Blick sieht die Gruppe sicherlich tough aus. Aber ich persönlich halte natürlich auch England für einen der WM-Favoriten. Insofern hast du natürlich auch gleich einen dicken Brocken jetzt aus kroatischer Sicht gesehen. Aber normalerweise gehe ich jetzt aus kroatischer Sicht davon aus, dass sie die Gruppe schaffen werden, selbst wenn es 3 oder 4 Punkte am Ende sind. Aber da haben wir natürlich wieder dieses Auffangnetz, ne? Als bester Gruppendritter ja. Weiterzukommen.
Ja, keine Frage. Alexi, wirst du vor Ort sein? Ist die Frage, die ich dir gerne stelle.
Also wie soll ich das alles finanzieren? Ich bin ja selbstständig.
Achso, du bist selbstständig. Ja, gut, okay, ich frage ja nur. Ja.
Und du? Und ihr?
Ich glaube nicht. Ah. Nee. Ich habe keinen Auftrag.
Gut, ich würde vielleicht irgendwo würde ich es vielleicht möglich machen können, das fällt mitten in die Schulzeit und ich würde zum Beispiel dem österreichischen Team gar nicht nachfolgen können, weil was würde ein Vermögen kosten? Die spielen in San Francisco, die spielen in Kansas City und in Dallas. Abgesehen davon, dass ich weder nach Kansas City noch nach Dallas möchte, nicht mal für Geld, würde ich mich eher dann wahrscheinlich im Nordosten aufhalten, in Boston und New York, aber das ist alles zu aufwendig und zu teuer. Ja, Alexi, hast du... Nein, wir fangen nicht so an. Ich mache noch einen ganz kleinen Schlenker, weil ihr beide da seid und ich weiß, dass ihr beide dieses Spiel gesehen habt. Und zwar das Spiel des VfB Stuttgart, das wurde schon angesprochen, gegen den FC Bayern München am letzten Samstag. Ich habe es mir in voller Länge auch angeschaut. Und ich habe dann auch die Erklärungen gehört, warum die Bayern das so hoch gewonnen haben. Weil die Stuttgarter eben in der ersten Halbzeit quasi Mann gegen Mann gespielt haben, dass das wahnsinnig anstrengend war. Und trotzdem sage ich, Alexi, war das wirklich ein 5:0 von den Bayern? Waren die wirklich 5 Tore besser? Dieser Ausgleich der Stuttgarter, der nicht gegeben wurde, zu Recht nicht gegeben wurde. Ich habe da kein 5:0 gesehen. Was hast du gesehen, Alexi?
Man kommt drauf an, wie man sich positioniert, weil diese FC Bayern 25, 26 ist eine Maschine. Und wenn die rollt, haben wir wieder am Dienstag gesehen, gegen Sporting nach einer Stunde, die schwierig war, aber danach, wenn die Mannschaft ins Rollen kommt, dann ist sie nicht aufzuhalten von niemandem. Nicht mal von PSG und auch nicht von Arsenal. Wenn es wirklich rollt, wenn das Spiel in München stattfinden sollte, dann würde es anders aussehen, weil die sind eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Und wenn man es vergleicht mit der letzten Saison, sind die noch effizienter vom dem gegnerischen Tor. Also ich finde, dass noch Olise noch Verbesserungspotenzial hat in puncto Abschluss. Aber Karl ist schon sehr abgebrüht, obwohl er nur 17 ist. Kane ist in der Form seines Lebens mittlerweile seit etlichen Wochen. Und deswegen geht dieses 5:0 auch in Ordnung. Die brauchen einfach nicht viele Chancen, Tore zu machen. Das war früher nicht unbedingt immer der Fall, im Gegenteil sogar. Aber ja, Stuttgart gehört schon unter den Top 6, gar keine Frage. Und auch in der Europa League können die weit kommen. Aber an diesem Tag hatte Bayern einfach mit einer B11 erstmal schon wieder, wie gegen Leverkusen, die haben einfach Bock und die kommen wirklich ins Rollen, die verstehen, zu 100%, was Vincent Kompany sehen will. Und wenn die Mannschaft wirklich das erste Tor erzielt oder ausgleicht, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten. Und deswegen spielen die bisher eine solch herausragende Saison. Trotz dünnen Kader, der gar nicht so dünn ist eigentlich, aber das sorgt dafür auch, dass diese Mannschaft ja sehr gut lebt. Und das muss ich auch noch kurz hinzufügen. Ich glaube schon, das ist keine Spitze gegen Thomas Müller, aber dass er nicht mehr da ist, sorgt auch, dass die Kabine noch besser lebt, weil ohne ihn kommt nichts mehr raus aus der Kabine. Und die lebt einfach besser. Du hast nichts mehr in der Bildzeitung. Für die Bildzeitung, glaube ich, sind schwere Zeiten gerade.
Toni, ich höre aus diesem Vortrag heraus, dass Alexi ein großer Bayern-Fan ist.
Naja, bitte, wenn das noch nicht etabliert ist, dann machen wir das hiermit. Aber ich finde das schon auch bei Bayern, die spielen einfach gerne Fußball, Toni. Wenn ich das jetzt mir so anschaue, die laufen die Gegner an, das macht denen einfach Spaß. Und das sind für mich ganz wenige Mannschaften in Deutschland. Du müsstest doch eigentlich, auch wenn du ein schwächerer Verein bist, es sind 90, maximal 180 Minuten pro Woche, wenn du halt irgendwie im DFB-Pokal spielst. Aber ist es die individuelle Klasse der Bayern, dass das einfach noch gieriger ausschaut und dass die dann mit dem Ballbesitz auch was machen können? Weil das fasziniert mich bei den Bayern, dass sie ja, obwohl ich kein Fan bin, aber dass sie den Gegner so anpressen und jetzt war gegen Sporting war das vielleicht ein Unterschied, dass die erst spät dann den Ausgleich geschossen haben. Aber normalerweise steht es ja nach 10 Minuten 2-0 und die ganze Geschichte ist gegessen. Also diese Gier, Toni, die finde ich beachtlich. Geht's dir genauso?
Also erstmal muss ich sagen, dass Bayern in der Bundesliga in einer komplett anderen Liga spielt. Ich glaube nicht, dass man irgendeine Mannschaft aus der Bundesliga mit den Bayern vergleichen kann. Das ist einfach so, dass sie sich mittlerweile sowohl einen wirtschaftlichen, finanziellen als auch einen sportlichen Vorsprung verschafft haben. Und dementsprechend sieht die Statistik der letzten Meisterschaften bis auf Leverkusen, die mal dazwischen gegrätscht sind, einfach so aus, wie sie aussieht. Ne? Und das wird sich, glaube ich, in den kommenden Jahren auch nicht mehr ändern. Es sei denn, die Bayern machen ganz grobe Fehler auf hohem Niveau. Aber prinzipiell ist natürlich so, wie du schon sagst, ne? Die sind natürlich so individuell besetzt und die haben sicherlich auch vom Trainer einen Plan an die Hand bekommen, beziehungsweise auch diese Gier, diese Intensität vom Trainer an die Hand bekommen, das dann auch zu spielen. Und deswegen sage ich, also es gibt ja, also gut, du hast immer mal wieder Ausreißer, dass du 2-2 gegen Union spielst, aber worüber reden wir? Wir reden darüber, dass keine einzige Mannschaft es schafft, den Bayern irgendwie so Paroli zu bieten, dass die Bayern nur ein Tor schießen. Die haben, glaube ich, was in den letzten 21 Spielen immer doppelt getroffen und da musst du halt erstmal 3 oder 4 Tore schießen, um die Bayern zu schlagen. Das ist dann auch nicht so einfach. Ich denke schon, dass sie auch anfällig sind. Das hat man auch in den großen Spielen gesehen. Ich glaube, PSG war einfach ein bisschen ersatzgeschwächt, aber ich denke, dass PSG in der vollen Stärke denen absolut auf 50% Augenhöhe begegnen kann, genauso wie Arsenal es gezeigt hat, dass sie es machen kann. Ich glaube, dass auch jetzt irgendwann mal, wenn dann die großen Spiele anstehen, du nicht einfach in ein Spiel gehen kannst, Februar, März, April und sagen kannst, die Bayern sind 100%iger Favorit, weil man spielt halt einfach nicht gerne gegen Liverpool auswärts oder man spielt halt einfach nicht gegen Manchester City. Also da würde ich vorsichtiger reiten, da jetzt irgendwie irgendwas zu prognostizieren, aber dass die Bundesliga eine Zweiklassengesellschaft geworden ist, das finde ich ist mittlerweile eklatant und klar, also dann kommen halt einfach auch mal so Ergebnisse raus wie am Wochenende, wo du versuchst, dann Mann gegen Mann zu spielen und wo du dann halt einfach selbst bei 1-0 nicht mehr bedenkst, dass du vielleicht einfach mal dieses 1-0 oder das 0-1 halten solltest, um dir die Chance offen zu halten, hinten raus eventuell einen Ausgleich Lucky zu machen. Punch. Dann legst du halt einfach, das würden italienische Trainer dann anders angehen. Kein Vorwurf an Sebastian Hoeneß, aber das ist dann halt einfach dann irgendwo eine Herangehensweise eines Trainers, wenn du weißt, okay, 0-1 gegen ein starkes Team, da kannst du nicht einfach so offen spielen und dementsprechend wird dann halt auch die Klasse, also wirst du halt auch bestraft von der Klasse der Bayern.
Abschließende Frage, Alexi, was hörst du aus Augsburg? Ich bin hier gerade in Österreich und in Österreich wird kolportiert, dass der große Ralf Hasenhüttl, ehemaliger Spieler der Bayern-Amateure, hoch gehandelt wird als nächster Coach in Augsburg. Wird das passieren, Alexi? Was hörst du?
Ich dachte schon mal Ralf Rangnick. Ralf Hasenhüttl, ja, vielleicht passt ihm das Umfeld in Augsburg besser als in Wolfsburg, wo es wirklich trüb verlief. Es ist schwierig, dort zu arbeiten, bei den Wölfen scheinbar, aber in Augsburg vielleicht hätte er ein Umfeld, eine Region auch, die ihm besser passt. Er ist sicherlich noch einmal hungrig. Ich meine, er hat so eine tolle Arbeit geleistet beim FC Southampton. Seit er weg ist, geht bei Southampton nur noch bergunter. Wir haben überhaupt keine Konstanz mehr, wechseln den Trainer sehr regelmäßig. Jetzt wieder mit Will Steele, der entlassen wurde vor ein paar Tagen. Also es ist schon so, dass es vielleicht passen könnte. Aber viel schlimmer als Sandro Wagner kann es ähnlich werden. Von daher würde ich es als gute Lösung finden und uns begrüßen, wenn Hasenhüttl zurückkommt. Ehemaliger Schanzer-Trainer, nicht zu vergessen.
Natürlich, ja. Die gute alte Beziehung zu Ingolstadt. Okay, Männer, was gibt's am Wochenende? Toni, wo wirst du für Sky im Einsatz sein?
Ich mache jetzt erstmal zweite Liga am Samstag Karlsruhe gegen Paderborn und verabschiede mich dann nach Sunderland, um beim Tyne Wear Derby am Sonntag zu sein. Bitte. Sunderland gegen Newcastle.
Sunderland Newcastle mit Nick Waltermate. Und Alexi, was schaut bei dir? Was gibt der Dienstplan bei dir her?
Ich habe keinen Dienstplan, mein Lieber. Ich bin auch sehr enttäuscht, weil ich bin gestern 50 geworden und deswegen habe ich am Wochenende einiges vor. Nämlich, ich bin in London, schaue mir 5 Spiele an. Ich fange an mit Wimbledon gegen Mansfield um 13.30 Uhr, dritte Liga am Samstag. Dann geht es nach Millwall gegen Hull City, 21 Uhr Arsenal gegen Wolverhampton. Und am Sonntag haben wir auf dem Programm um 15 Uhr Crystal Palace gegen Aston Villa und um 17.30 Uhr Brentford gegen Leeds und dann zum Abschluss noch Jamiroquai im Konzert.
Wahnsinn. Alexi,
überragendes Programm. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Unglaublich. Das ist mein Programm. Okay, das ist jetzt eine Vorlage, werde ich meinem Sohn so weiterleiten, wenn ich dann irgendwann mal 60 werde. Ja, irgendwann mal, da möchte ich genau das gleiche Programm. Danke, ihr beiden. Kurze Pause in der Big Show 739.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Es ist die Big Show 739 und was ist das für eine Freude. Ich habe Götzi wieder. Götzi ist wieder dabei, aus dem Auto heraus.
Servus, ja. Markus Götz. Grüß euch.
Und wir sind ja hier, um soziale Kontakte zu knüpfen. Und damit Götzi endlich mal wieder mit Silvio Heinevetter sprechen kann, ist der Silvio netterweise auch am Start. Servus, Silvio.
Mahlzeit, hallo.
Es ist doch schade, dass der Heine nicht mehr in Stuttgart spielt, weil da sind wir uns häufiger über den Weg gelaufen. Nach Eisenach sind wir gleich so weit von München aus.
Ja, aber auch schön.
Ja, schön ist ja, aber extrem, extrem. Ja.
Aber ja, ist, auch okay, ganz gut, dass wir uns nicht so oft sehen, weil das, ja, meine Leber braucht auch mal ein bisschen Entspannung.
Ach komm, ganz ehrlich, also ich hab 0,0 Anteil an deiner Leber, ja, das weiß ich von mir.
Götzi, lass die Handballfrage mal hinten an. Ich habe Heine gefragt, ob ich auch eine Frage zu Schlag den Star mit Alexander Zverev stellen darf. Und ich erinnere mich, ihr hattet eine Übung. Da ging es darum, ihr musstet Gemüse teilen mit einem scharfen Messer. Und zwar so teilen, dass beide Teile gleich schwer waren. Und ich denke mir, in Gottes Namen, ihr seid Leistungssportler, ihr habt ein scharfes Messer in der Hand. Ihr habt, glaube ich, einen Handschuh angehabt. Aber denkt man sich dann nicht, Alter, das ist mir dann doch zu gefährlich, das riskiere ich nicht. Ich meine, wenn der Zverev sich da in die Hand reinschneidet, kann er ein halbes Jahr aussetzen. Wie war denn die Erfahrung damals bei Schlag den Star?
Die Frage ist lustig. Also wenn das gefährlich ist, da darf ich zu Hause gar nichts mehr machen. Nee, scharfes Messer, aber wir sind ja alle im Alltag fingerfertig und kochen ja auch gerne mal. Von daher war das jetzt nicht gefährlich. An sich war es ein super Duell, hat Spaß gemacht mit und gegen Sascha. Und ja, war dann am Ende dann doch relativ deutlich.
Naja, gut, keine Überraschung. Götzi, hast du eine aktuelle Frage? Sonst steige ich mit einer allgemeinen Frage zum Handball an.
Komm, mach doch du erstmal und dann gucken wir mal, wie weit uns das führt.
Wie weit uns das führt, ja. Ich habe dem Heine schaue ich unglaublich gerne zu, auch wenn ich in der Halle bin, aber dann schaue ich nur auf dich. Und ich finde das unfassbar spannend, dass du ja nicht nur, wenn ihr in der Verteidigung seid, komplett konzentriert bist, dann sowieso, aber auch wenn deine Mannschaft im Angriff ist, komplett konzentriert ist, kann man sagen, dass du wirklich diese 1,5 Stunden, die ein Handballspiel ja dauert, inklusive Pause, dass du eigentlich keine Minute hast, wo du nicht voll fokussiert bist auf das, was auf dem Feld los ist.
Ja, das ist richtig, aber das unterscheidet mich nicht von anderen Torhütern. Ich glaube, es ist zwar körperlich auch anstrengend, aber im Großen und Ganzen überschaubar. Was natürlich dann anstrengender ist, ist wirklich die mentale Komponente. Das kennt man ja nicht nur aus dem Handball oder aus anderen Sportarten, sondern auch aus Schachpartien oder sowas, wo die Leute nach einer Stunde fix und fertig sind, obwohl sie eigentlich nur sitzen, weil es halt wirklich vom Kopf immer wach zu bleiben und den Fokus zu halten, vielleicht ein, zwei Dinge nochmal durchdenken oder Revue passieren lassen, wie war die letzte Aktion, wie habe ich mir das vorm Spiel vorgenommen, gegen den Spieler zu stehen und zu agieren oder zu reagieren. Und das ist eigentlich das, was auch wirklich anstrengend ist.
Ja. Götzi, take it away.
Also, ich finde das ganz interessant, was Heine sagt. Ich beobachte den Sport ja schon seit Jahrzehnten sehr intensiv und ich glaube, das sollte man echt nicht unterschätzen, genau diese Komponente. Und es ist mir häufig, und es passt natürlich zu der Schilderung, aufgefallen, dass insbesondere die Torhüter nach einem Spiel fix und fertig sind. Ja, und das ist dann genau der Zusammenhang. Heine, aber was anderes. Ich hole mir natürlich meine täglich Dosis Handball-Info immer, ich habe ja viel zu tun und muss auf dem Laufenden bleiben. Und ich weiß jetzt nicht, irgendwann im Laufe der Woche habe ich eine Headline gelesen bei einem Handballportal, wir müssen es ja nicht nennen, die hat mich zum Schmunzeln gebracht und die hieß ungefähr so, hat Heine heimlich seinen Vertrag verlängert? Das hat mir gefallen. Heine heimlich. Was ist denn da? Was ist jetzt bis 27 oder 26 oder was war heimlich? Was ist da?
Ja, das, Götzi, das hast du natürlich auch in einer Zeitung gelesen, die jetzt nicht zwingend dafür steht, dass alles stimmt. ich habe gar nichts verlängert. Ich habe einfach einen Vertrag.
Und bis 27?
Bis 27, genau.
Okay. Ja, aber dann stimmt zumindest mal die Dauer, weil irgendwie sind die davon ausgegangen, dass du eigentlich nur einen Vertrag, wie du sagst, bis 26 hattest.
Ja, die haben sich auf ihre Berichte von vor 1,5 Jahren als Quelle berufen. Auf ihre eigenen Berichte. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig, ne?
Das ist auch eine sehr interessante journalistische Eigenart, wenn man sich auf sich selbst bezieht als Quelle.
Genau.
Das macht vieles einfacher auf jeden Fall, eine.
Absolut, absolut.
Aber bisher hat er auch die 4 jetzt schon stehen mittlerweile. Wie ist denn das so? Also jetzt mal ernsthaft, wie fühlt sich dein Body an? Ich meine, das ist ja schon eine ganze Weile hin noch. Und das ist ja jetzt schon, du sagst, es ist nicht so sehr der körperliche Stress. Trotzdem musst du dir ja deine Geschmeidigkeit bewahren. Ja?
Ja, dass das nicht leichter wird, das muss ich dir nicht sagen.
Nee.
Von Jahr zu Jahr. Aber ich glaube, man ist mittlerweile auch so erfahren, dass man weiß, was man braucht, um diese gewisse Geschmeidigkeit, wie du es gerade genannt hast, aufrechtzuerhalten. Ja, dass ich jetzt nicht mehr irgendwelche Intervallsprints mache und sowas, das ist klar. Ich mache Körperpflege und natürlich Erhaltungsmaßnahmen. Ne? Von daher weiß ich schon, wie ich trainieren muss. Unabhängig davon ist es natürlich eine ganz hohe Belastung mit einer Taktung von alle 2-3 Tage ein Spiel. Ja, das traue ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr zu.
Okay, dann bist du ja gut. Also du meinst jetzt ein Verein, der noch Europapokal spielen würde, dazu nur Nationalmannschaft, das wäre
da muss man
nicht too much.
Ja, da muss man realistisch sein. Je älter man wird, umso länger braucht man oder so länger sind die Erholungspausen und Regenerationszeiten und von daher muss man da gut haushalten.
Wo bist denn du da gerade? Bist du bei dir zu Hause in Eisenach?
Ja, ich bin hier gerade in Eisenach. Genau, also zwischen zwei Trainingseinheiten.
Habt ihr zweimal heute?
Ja.
Ist aber nett, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst für den
Ja, Tempo. Ich find's fantastisch. Elf Punkte der TSV Eisenach. Das hat in den meisten Saisons schon gereicht, dass man nicht absteigt?
Ja, dieses Jahr glaube ich nicht.
Nein.
Dieses Jahr nicht. Okay. Nee,
elf reichen auf keinen Fall.
Nein.
Auf keinen Fall.
Außerdem haben wir ja auch erst ein Drittel der Saison gespielt. Von daher glaube ich, da ist noch einiges möglich. Und wir gehen jetzt auch nicht mit der Zielstellung ran. 11 Punkte müssen reichen. Wir okay. wollen schon noch ein bisschen was erreichen.
Ich muss echt sagen, wenn ich da nur mal, jetzt wenn ich nur mal kurz rein darf, ehrlich, Heine, ich hab auch zu denen gehört. Ich muss gar nicht über die anderen sprechen. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht um den THSV Eisenach vor der Saison, weil ihr halt schon echt viele Schlüsselspieler verloren habt. Das ist ja auch kein Geheimnis, ja?
Absolut.
Oh, jetzt ist mir noch das Telefon runtergefallen. Trainerwechsel noch mit dazu. Da hast du automatisch viele Fragezeichen. Ich finde, ihr habt es echt super gemacht. Bis jetzt die 11 Punkte, die stehen euch echt gut zu Gesicht. Die sind auch absolut verdient. Wie ging es denn dir vor der Saison, als noch nicht klar war, dass ihr zu dem Zeitpunkt mit 11 Punkten dastehen würdet? Hättest du zu mir gesagt, wenn ich vor der Saison direkt zu dir gesagt hätte, du, ich mache mir echt Sorgen, was hättest du dann zu mir gesagt?
Ja, also vorm ersten Training hätte ich das wahrscheinlich auch so ein bisschen gedacht, weil, wie du gerade gesagt hast, es sind halt viele Leistungsträger weg und nicht nur Spieler weg, die irgendwie Außen oder Kreislauf oder sonst was sind, sondern spielprägende Spieler. So, siehe Rückraumspieler. Da war ja, ich glaube, Wiggins, unsere erste.
Mengon, Wistorov.
Donker, so, das ist die erste Reihe. Die bricht komplett weg, aber ich glaube, als ich dann so nach ein, zwei Wochen im Training gesehen habe, was da für junges Blut gekommen ist und welche Qualität auch da ist. Ja, wir wissen selber, dass wir die Spiele nicht gewinnen können mit einer Solo-Leistung. Auch wie letztes Jahr natürlich auch von Marco Krigic, der das überragend gemacht hat. Ja, aber wir müssen halt mehr als Mannschaft spielen. Wir brauchen klare Abläufe, wir brauchen klare Strukturen, ein Gerüst, an das sich jeder halten kann. Und ich glaube, das gibt vielen Sicherheit und da können sie dann auch wirklich ihre individuellen Qualitäten auch einfließen lassen.
Was ist denn euer Ziel, realistischerweise? Also ich meine, Magdeburg wird Meister werden. Da sind Götze, Uwe Semmer und ich uns,
da ist sich jeder wahrscheinlich einig. Das habe ich noch nie im Dezember gesagt, aber diesmal tue ich's. Also seit Flensburg jetzt auch in Lemgo verloren hat, das Ding ist gelaufen.
Da muss man auch kein Prophet sein, wenn man die Tabelle liest und also unabhängig davon, dass sie jetzt 6 Punkte auf den zweiten Vorsprung haben, sind sie so oder so der Top-Favorit auf die Schale. So ehrlich muss man sein. Jetzt mit diesem Vorsprung noch hinten raus, also ja, da müsste echt einiges schief gehen und das traue ich Magdeburg nicht zu, dass sie sich, überleg mal, im Dezember das noch aus der Hand nehmen lassen. Ne?
Dezember. Verrückt. Ist aber so, sehe ich ganz genauso. Wird nicht passieren.
Ja. Ist ein einstelliger Tabellenplatz das, worauf ihr schielt im Moment? Oder schaut man sich die Tabelle am Ende des Jahres an? Man weiß, man ist nicht abgestiegen, man weiß, man ist nicht deutscher Meister geworden und freut sich dann über den 9. Platz genauso wie über den 11. Platz.
Das kommt drauf an, in welcher Mannschaft du spielst, ne?
Ja, bei der THW Kiel freut sich nicht über den 9. Platz.
Genau, okay. Genau. Ja. Wir haben da gar keine genaue Marschroute, was unsere Ziele anbetrifft. Wir wissen, dass wir ich jetzt nicht, aber der Rest der Mannschaft echt eine junge Mannschaft ist. Und wir gucken eigentlich, und das ist jetzt nicht irgendeine Floskel, wir gucken wirklich nicht auf die Tabelle, weil wir wissen, was bringt uns das? Es ist eh relativ eng hinten drinne bis ins Mittelfeld. Du musst jetzt langsam die hier und da Punkte sammeln, um aus der gröbsten Abstiegsgefahr rauszukommen. Und ja, wir setzen uns eigentlich andere Ziele, eine stetige Entwicklung von den Spielern individuell als auch von der Mannschaft. Und das hat aktuell noch nichts mit einer Tabellensituation zu tun. Das kommt erst dann hinten raus, wenn man sehen kann, okay, was ist noch möglich? Was geht noch? Da agieren andere Mannschaften, die natürlich oben mitspielen wollen. Die müssen jetzt hier und da schon mal auf die Tabelle gucken. Aber wir sind ganz gut gefahren aktuell damit, dass wir da überhaupt gar keinen Fokus drauf haben. Und wir wissen schon, welche Spiele gegen direkte Konkurrenten sind. Das ist klar. Aber jeder Punkt, den du zusätzlich irgendwo holen kannst, ja, umso besser.
Nimmst du mit?
Ich glaube, Heine, wenn ich das so sagen darf, ihr habt euch das jetzt in dieser ersten Saisonphase erarbeitet, dass ihr nicht auf die Tabelle gucken müsst. Das ist das Positive aus eurer Sicht. Ich bin absolut überzeugt davon, dass ihr mit ganz da unten nichts zu tun haben werdet. Da stehen jetzt die vier auf den vier letzten Plätzen, die die zwei Absteiger unter sich ausmachen werden. Aber werdet ihr eben, was ja hätte auch, was zumindest für mich denkbar war, eben in dieser neuen Konstellation, werdet ihr nicht so gut reingekommen, dann müsste man wahrscheinlich auch entsprechend mehr da runter gucken. Ihr habt euch das erarbeitet.
Ja, aber wir wussten schon, worauf wir uns einlassen, ne? Ist jetzt nicht so, dass wir, der Abstiegskampf oder der Klassenhalt ist das große Ziel. Das ist Fakt. So realistisch muss man auch in die Saison reingehen. Aber wenn man jetzt guckt, es sind, ich glaube, Wetzlar hat 5 Punkte, okay. BHC als Drittletzter zusammen mit Minden hat 7 Punkte, Stuttgart jetzt 9, wir 11. So, das sind 2-3 Spiele. Da ist hier noch nicht die letzte Messe gesungen. Von daher, das ist alles eng und dafür ist eine Saison auch viel zu lang, um da jetzt irgendwelche Theorien oder Planungen aufzustellen.
Ja. Ich bin trotzdem überzeugt davon, nach allem, was ich jetzt gesehen habe in diesen ersten Saison.
Ja, das ist doch schon mal ein Erfolg, dass wir dich überzeugt bekommen haben.
Überzeugt. Dankeschön.
Wenn Götze überzeugt ist, ist alles gut.
Nein, ihr habt mir meine Ahnungslosigkeit wieder mal vorgeführt. Das ist völlig in Ordnung. Ich habe ja nicht gesagt, ihr steigt ab, sondern ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und ich bin froh, dass sich das bislang nicht bestätigt hat, weil Jens, ich weiß nicht, ob du schon mal in Eisenach warst. Wenn nicht, Jens, also es ist so, Jens, das musst du wissen, Silvio. Jens, der hat ein Herz für den Handball, aber der beschäftigt sich halt mit so vielen verschiedenen Sportarten, der kommt gar nicht dazu, sich da wirklich in der Tiefe reinzubewegen. Da fragt er mich immer, Mensch, wenn ich mal in die Halle gehe, wo soll ich denn hin? Und da würde ich jetzt gerne mal empfehlen, nach Eisenach zu gehen. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis und du kannst es ihm natürlich noch viel besser als ich schmackhaft machen, weil du das noch viel häufiger erlebst. Was also, ist das Besondere da? Sag ihm das auch nochmal ganz kurz.
Also grundsätzlich solltest du so oder so öfter zum Handball gehen.
Ich wohne in München, Heine. Das ist das Problem.
Ich
kann Erlangen fahren oder nach Göppingen fahren. Ich kriege nichts bezahlt dafür.
Also grundsätzlich ist in der Handballhalle schon mal alles schon mal sehr gut. Ne? Bist beim richtigen Sport. Und in Eisenach, da ticken die Uhren noch ein bisschen anders. Da ist noch mal ein bisschen Eskalationsstufe und da ist auch lauter. Das ist halt wirklich, man sagt das immer so plakativ, der achte Mann, bla bla bla. Aber in dem Fall stimmt das wirklich, weil da wird so ein Druck aufgebaut. Da ist eine Wand und das ist auch wirklich, wenn es dann im Spiel ein Spiel sich dreht oder was weiß ich, dann knallt es da wirklich.
Die Halle ist wirklich, Jens, diese Halle ist für, ich kann das jetzt nicht genau quantifizieren, aber die ist für ein paar Punkte pro Saison gut. Also das, die Halle allein quasi. Ja, gut, okay, wenn ich spielen würde, würde es nicht reichen mit der Halle. Aber mit der Mannschaft, mit der Eisenach da auf jeden Fall am Start ist.
Die ganze Halle steht immer hinter dir, Götze.
Nein, das entspricht nicht den Tatsachen.
Ja, doch, die stehen hinter dir, weil sie sich nicht hören. Ja.
Meistens stehen sie vor mir, weil ich da ganz oben sitze.
Ja, ich habe noch eine ganz generelle Frage. Ich habe, wie gesagt, früher auch selbst Handball gespielt und wir hatten der Klaus Finder, wirst du nicht kennen, aber österreichischer Nationaltorwart ist schon sehr lang her und der Klaus war unser Einser-Torwart in Köflach. Aber der hat es gern gehabt, wenn er einen fast gleichwertigen Konkurrenten im Team gehabt. Das war der Hammer Franz. Und der Klaus und der Franz, die waren ungefähr gleich gut. Vielleicht der Klaus hat ein bisschen die Nase vorne. Und ich habe da mir gedacht, okay, wenn ich jetzt Torhüter wäre, ich würde doch immer spielen wollen. Ändert sich das, wenn man vielleicht ein bisschen älter wird und man hat einen Konkurrenten, der fast gleich gut ist in der Mannschaft? Oder muss man als Torwart generell auch gönnen können? Weil es gibt ja manchmal Tage, wo du einfach das Timing nicht hast.
Also ich würde es grundsätzlich erstmal anders definieren.
Okay.
Es gibt keine Konkurrenz. Es gibt nur Kameraden und Kollegen. Von daher ist die Herangehensweise eine ganz andere. Ich bin ja auch ein bisschen erfahrener und kann das auch gut einschätzen. Und ich weiß, natürlich will jeder gerne spielen und das ist ja normal. Wenn es nicht so wäre, wäre es ja schlimm. Aber man muss hier und da im Sinne der Mannschaft auch zurückstecken können und dem anderen gönnen können und ihm natürlich auch die nötige Unterstützung zutage oder ihm von der Seite einfach unterstützen mit Sachen, die man vielleicht sieht oder im Gefühl hat oder wie auch immer. Und ich weiß, dass ein Torhüter über eine Saison gesehen nicht gut sein wird, weil du hast immer Spiele, wo es einfach mal nicht läuft oder wo ja der Gegner passt nicht so richtig zu dir, zu deinem Stil und so weiter. Und du brauchst eigentlich immer ein Duo im Tor. Und das ist nicht unwichtig, dass die sich dann auch ja nicht als Konkurrenz sehen, sondern sich halt pushen und unterstützen.
Es gibt einen ganz, ganz, ganz zentralen Unterschied, Jens, was das Torhüterspiel angeht, zwischen dem Handball und dem Fußball. Und das stelle ich mir im Fußball schon schwierig vor, wenn du da tatsächlich auch eine Situation hast, wo zwei Keeper ähnlich stark sind und der Trainer entscheidet sich aber für eine klare Nummer eins, dann weißt du, Kacke, ich spiele jetzt unter Umständen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, eine ganze Saison nicht. Und das stelle ich mir dann schon schwierig vor, wenn
Na? Absolut, Götzi ist komplett richtig, aber auf der anderen Seite muss man nur sagen, wenn der Trainer dann sich für den anderen Spieler entscheidet, er stärkt ihn ja. Ne? Das gibt einem auch ein gewisses Sicherheitsgefühl und ja, damit lässt sich natürlich auch leichter spielen.
Hm. So. Ich meine, es ist dann für den einfach natürlich deutlich beschissener, ja, der dann eben den Nummer 2-Status kriegt, obwohl er unter Umständen quasi auf Augenhöhe ist. Ja? Und beim Handball ist einfach so, wenn du dich, genau wie du ja sagst, und es ist ja so, es wird ja selbst im Spiel mehrfach zum Teil gewechselt und du hast permanent, selbst wenn es sowas gibt, an manchen Standorten ist das ja so, wenn du den Nummer 2-Status hast, es kann sich in einer Minute kann sich das ändern und du
stehst auf der Platte.
Ja? Ja. Und das ist ein Riesenunterschied.
Dann, Götzi? Du hast noch eine Frage, ja, bitte.
Bevor du jetzt zumachst, einfach nur grundsätzlich, weil ich meine, Heine, seit wann spielst du in der Bundesliga?
Das ist jetzt, glaube ich, meine 21. Saison in der ersten Liga.
Also 2005, oder?
Ja, genau.
Also, ich hab 2003 angefangen, Handball-Bundesliga zu kommentieren. Mhm. Und Uwe Gensheimer, als er aufgehört hat jetzt letzte Saison, war sozusagen der Letzte, der noch gespielt hat, der 2003 schon gespielt hat. Er hat tatsächlich 2003 angefangen. Du bist jetzt quasi...
Nee, das kann nicht sein.
Doch, der hat seine erste Bundesliga-Saison, hat ein paar Spiele gehabt, 2003, 2004. Ganz sicher. Als ganz junger Kerl.
Bist du dir da ganz sicher?
Ich glaube schon. Weißt du, warum ich mir da relativ sicher bin?
Weil Uwe ist 2 Jahre jünger als ich.
Ja, der hat mit 16, 17 hat er sein erstes Bundesligaspiel gemacht. 17.
Weißt du, warum? War Kronau da schon in der ersten Liga?
Die waren einmal oben. Also, du bringst mir jetzt ein bisschen in die Bredouille. Ich habe so abgespeichert, weil ich habe Uwes Abschiedsspiel kommentiert und da habe ich das extra nochmal. Recherchiert.
Stopp.
Ist ja egal.
Götzi, stopp. In der ersten Saison 2003, 2004 wurde er mit der A-Jugend badischer und süddeutscher Meister und erhielt erste Einsätze bei den Profis.
Guck, es stimmt tatsächlich. Du hast recht. Uwe war tatsächlich der letzte Mohikaner, ja,
okay,
der quasi schon dabei war, als ich angefangen habe. Du bist jetzt wahrscheinlich derjenige, der Dienstälteste. Ja,
ja, und da habe ich noch zweite Liga gespielt. Als du angefangen hast.
In Delitzsch, oder?
Genau.
In Delitzsch. Und ich begleite jetzt deinen Weg oder beobachte ihn jetzt auch schon seit 20 Jahren und finde es einfach geil, dass du immer noch mit dabei bist. So, und jetzt hast du ja gesagt, du hast echt noch Bock bis 2027 zu spielen. Mein Eindruck ist, auch wenn wir uns wenig gesehen haben, du bist echt angekommen da jetzt in Eisenach. Ist richtig? Also weißt du, auch als Familie in der Gegend, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, aber ich habe mich überall, wo ich war, extrem, extrem wohl gefühlt und bin da auch immer gut angekommen.
Weil ich das jetzt so verstanden habe, dass der Plan ist, dass du nach deiner Spielerkarriere beim Verein bleibst. Ist das so? Oder ist das gar nicht so?
Schauen wir mal.
Wie ihr
Münchner gerne sagt, ne?
Gerne.
Also das ist für dich noch nicht klar.
Nein.
Okay.
Götze, du bist so ein Investigativ-Journalist, das ist doch
gar nicht. Ich interessiere mich für Heide.
Das war clever hintenrum gefragt. Genau. Der war gut, Götze.
So richtig schön eingefädelt.
Ich interessiere mich wirklich für dich.
Ja, ich weiß. Ich mich auch für dich.
Nein, übrigens, jetzt ganz kurz. Das war mal legendär. Das ist schon Jahre her. Ich wache eines Morgens auf und sehe auf meinem Handy Anruf in Abwesenheit, 4.12 Uhr, Heine.
Ui, das war schon länger. Ist schon
what
länger
the her, fuck? Ne? What the fuck ist passiert, dass mich Heine morgens um 4 Uhr irgendwas anruft? Dann hat sich die Geschichte etwas später aufgelöst. Heine war irgendwo auf einer Insel, hat einen Menschen irgendwo des Nächtens kennengelernt, der mich kannte. Und dann ist er auf die glorreiche Idee gekommen, mich direkt mal anzurufen. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht. Was ist da los?
Wie man es halt macht. Ja, so, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, Silvia Heinevetter.
Nicht dafür.
In der Big Show 739.